ARD. SWR Kultur. Forum.
Der Kulturverkämpfer. Welchen Plan hat Wolfram Weimer? Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Wenn am Wochenende in Buchenwald der Befreiung des Konzentrationslagers gedacht wird, dann ist auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dabei. Er wird ein Grußwort sprechen, nichts Spektakuläres. Aber dagegen haben im Vorfeld zwei Buchenwaldverbände, die Nachfahren von politischen Gefangenen, protestiert. Unter anderem, weil ihre von der Gestapo verfolgten Vorfahren auch Kunden der linken Buchhandlung hätten sein können, die Weimar vom Deutschen Buchhandlungspreis ausschließen ließ. Kann man auch das als weitere Entfremdung des Staatsministers von der Kulturszene lesen? Zu welchen Rissen ist es da in den letzten Wochen zwischen Kultur und Kulturpolitik gekommen? Hat Wolfram Weimer wirklich eine rechtskonservative Agenda? Und unabhängig davon, wo könnte ein sinnvoller Richtungsstreit in der Kultur ansetzen? Darüber diskutieren heute der FAZ-Herausgeber und Feuilletonchef Jürgen Kaube, die Leiterin des Literaturhauses Berlin, Janika Gelinek, und der Autor und frühere Leiter des Goethe-Instituts in New York, unter anderem Christoph Bartmann. Herr Bartmann, Sie haben gerade ein Buch geschrieben mit dem Untertitel »Der neue Kampf um die Kultur«. Da haben Sie Wolfram Weimer erstmal nicht gemeint. Aber hegt er aus Ihrer Sicht den Plan, die Kultur und damit die Gesellschaft auch weiter nach rechts zu schieben?
Ja, mein Buch heißt im Untertitel »Der neue Kampf um die Kultur«. Ich habe darauf gedrängt, das Schlagwort Kulturkampf zu vermeiden, weil es nach meinem Eindruck und sicher auch nach dem anderen nichts Konkretes mehr bezeichnet, wenn das denn früher je der Fall gewesen ist. Weimar taucht in meinem Buch nur ganz am Anfang mal auf und eigentlich das ganze Phänomen Weimar, was eskaliert hat, seit dem Amtsantritt Weimars, speziell jetzt seit Herbst 25, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig sichtbar. Ich glaube, als ich den Stift weglegte, ging das dann so los mit Chefcat im Haus der Kultur in der Welt am 7. Oktober 2025 oder der Absage vielmehr dieses Auftritts. Und seitdem sind ja einige Ereignisse dazugekommen, sodass ich jetzt dächte, Attacke von rechts, da müsste man zumindest so eine Art Disclaimer noch beifügen, dass man sich nicht mit der Position Weimar primär auseinandersetzt, sondern was anderes im Sinn hat. In meinem Fall war das die AfD und ich habe im Übrigen auch das Phänomen international betrachtet und gar nicht so sehr den Augenmerk auf die deutschen Verhältnisse gelegt.
Das können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch machen, inwiefern da möglicherweise eine Rechtsverschiebung gedacht, geplant oder zufällig passiert. Frau Gelinek, Sie haben in der Zeit die Befürchtung geäußert, dass Menschen, die künftig Förderanträge stellen für ihre Kulturprojekte, sich möglicherweise nicht mehr an ihren Überzeugungen orientieren, sondern an dem, was dem Kulturministerium genehm sein könnte. Da reden wir also über Kunstfreiheit. Wie akut ist die Gefahr von Zensur und Selbstzensur?
Also vielleicht darf ich vorwegschicken, ich befinde mich im Urlaub in Rom. Ich bin in der vom Kulturstaatsminister unter anderem finanzierten Villa Massimo. Und zwar, weil ich einfach einen Ort gesucht habe, wo ich Internet habe und in Ruhe sein kann. Das war bei meinen Verwandten nicht möglich. Und ich durfte hier, nachdem ich angekündigt habe, an einer potenziell kritischen Diskussion über Kunstfreiheit teilzunehmen, gastfreundlich die Bibliothek benutzen, schaue auf den wunderbaren Garten, wo 9 Rom-Stipendiaten und Stipendiatinnen in voller Freiheit Inspiration suchen und hoffentlich finden dürfen. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein wunderbarer Ausgangsort, um über das zu sprechen, ja, was wir uns unbedingt erhalten wollen. Und den Artikel habe ich natürlich aus großer Sorge geschrieben, vielleicht sogar auch als Bürgerin mehr noch als Leiterin des Literaturhaus Berlin, was ja bekanntlich vom Land Berlin unterstützt wird. Das heißt also gar nicht in den Bereich von Wolfram Weimer fällt. Aber nachdem es, wie Herr Bartmann ja gerade angedeutet hat, so Schlag auf Schlag kam, wie diese Eingriffe in die Kunstfreiheit von Seiten Herrn Weimers ja zur Regel zu werden scheinen, bin ich dann um 4:30 Uhr morgens aufgestanden und dachte so, jetzt reicht's, das muss ich jetzt einmal zu Papier bringen.
Aber die Gefahr der Zensur oder zumindest Selbstzensur sehen Sie jetzt dann noch nicht so akut oder wie ist es zu verstehen?
Doch. Die, also Zensur Nein, Selbstzensur ja, wenn man es jetzt mal so ganz kurz formuliert, weil natürlich in den Hunderten von Anträgen, die jetzt gerade beim Hauptstadtkulturfonds eingehen, wo ich ja in der Jury sitze, natürlich vermutlich erraten werden will, was jetzt noch gefördert wird oder nicht, nachdem die Eingriffe, die ja so überhaupt nicht vorgesehen sind, plötzlich so eklatant geworden sind. Nur zur Erinnerung, diese Entscheidung trifft ja nicht der Kulturstaatsminister. Dafür ist eine Fachjury eingesetzt. Und wenn, wie es jetzt eben mannigfach geschehen ist, plötzlich von alleroberster Stelle in diese Prozesse, die ja sehr begründet, langwierig, gründlich sind, dann ist klar, dass das mit einer großen Verunsicherung einhergeht.
So eine Politik, die braucht ja Unterstützung letztendlich irgendwo. Man findet im Moment nicht so viele Leute, die Wolfram Weimer unterstützen, außer dem Kanzler vielleicht, Herr Kaube. Auch Sie singen keine Lobeshymnen auf die Arbeit von Wolfram Weimer. Sie haben ihn in einem Artikel mal als Windbeutel bezeichnet. Aber ist es nicht gerade gut, dass jemand Bewegung und neue Fragen in die Kulturszene, in die vielleicht etwas statische Kulturszene hineinbringt?
Naja, wenn das mit Windmachen geschieht, dann ist man so ein bisschen zögerlich, das gut zu finden. Mir scheint ein Problem zu sein, Sie hatten gefragt, ob es da eine rechtskonservative Agenda gibt. Ich würde fast sagen, nicht einmal das gibt es. Es ist eine Reihe von Ungeschicklichkeiten, so Fettnäpfchen werden zielbewusst angesteuert und dann passieren diese kleinen Unfälle wie bei der Berlinale und diesem ja, scheinbaren Versuch, die Chefin da abzumontieren. Die Sache mit den Buchhandlungen, wenn er das vielleicht vorher gewusst hätte, was das für ein Echo erzeugt, bis jetzt hin nach Buchenwald, wie Sie gerade berichten, dann hätte er sich vielleicht doch noch mal überlegt. Und das scheint mir so ein Problem zu sein, dass er nicht vorher überlegt, was eigentlich passiert, wenn er dieses und jenes macht oder dieses und jenes auch nicht macht. Nehmen wir die Sache mit der Leipziger Bibliothek und diesem Anbau und dann
der Deutschen Nationalbibliothek.
Genau, und dann sagt er das erst ab. Und dann merkt er, oh, das kommt jetzt nicht gut an, gerade während der Leipziger Buchmesse. Und dann wird wieder zurückgefahren. Also das prägt mein Bild dieser Amtsführung, dass die nicht mal programmatisch konsistent ist, sondern sehr unsicher mal irgendwas versucht und dann aber nicht so richtig überlegt, ob solche Versuche überhaupt eine Chance haben.
Darf ich gleich was fragen? Genau, ja, Herr Kaube, das ist ermutigt mich eigentlich, was Sie sagen, weil ich tatsächlich im Rahmen dieser Buchhandlungsdebatte gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass er das aus schierem Ungeschick tut. War das vielleicht ein Manöver, um uns anhand eines, ich sag mal, nicht ganz so signifikanten Preises daran zu gewöhnen, dass der Verfassungsschutz womöglich in solche Verfahren eingreift?
Ja, schwer zu sagen. Dem Vernehmen nach muss es ja irgendwie so abgelaufen sein, dass in irgendeiner Sitzung er mehr oder weniger informell gesagt hat, man könnte das ja mal prüfen und hoffentlich sind da keine linksextremen Buchhandlungen dabei. Dann kam es zu dieser Prüfung mit diesem merkwürdigen Ergebnis, dass da irgendetwas vorliegt, aber man wisse nicht was. Und dann fühlte er sich offenkundig genötigt, diese Preise da zurückzuhalten. Also 7.000 Euro, glaube ich, pro Buchhandlung, also letztlich auch keine existenzermöglichende Summe. Also auch da, ich würde zögern zu sagen, ist das alles Absicht, folgt das einem Programm, ist das eine Strategie? Mhm. Man kann das natürlich nicht völlig von der Hand weisen, zumal es ja häufig in dieselbe Richtung geht. Mhm. Es hat andererseits aber einen so dilettantischen Wirkung. Also es wirkt so dilettantisch, dass man denkt, wenn das jetzt die Strategie ist, na dann wünsche ich viel Vergnügen für die weitere Amtsführung.
Zumindest hat er viel Energie, diese Diskussion weiterzuführen und durchzustehen. Herr Bartmann.
Ja, ich würde die Einschätzung von Herrn Kaube teilen. Wenn es denn so ist, wie Weimar von sich selber sagt, nämlich, dass er das Team Brandmauer verkörpere, also muss fürchten nahezu alleine. Ja? Also er sieht sich selbst als das Team Brandmauer. Dann hat man das Gefühl, dass es an dieser vielleicht politisch neuralgischen Stelle oder in dieser Position irgendwie recht einsam ist. Und dass da ein Mann am Werk ist, der nicht weiß, was er tut. Also die rechtskonservative Agenda könnte es ja sein, um deren Willen Friedrich Merz ihn seinerzeit berufen hat. Also es gibt ja dieses notorische konservative Manifest von Wolfram Weimer aus dem Jahre 2018. Und vielleicht hat Merz geglaubt oder vielleicht haben das andere Leute geglaubt, dass die neue Bundeskulturpolitik sozusagen eine Aufführung dieses konservativen Manifests sein werde. Das ist sie natürlich nicht. Erstens, weil man das gar nicht zur Aufführung bringen kann. Das wäre auch weit jenseits der Kompetenzen eines Bundeskulturministers. Und auch, weil, wie schon gesagt, die Handlungen von Weimar derart sprunghaft und unberechenbar sind, dass man daraus bis jetzt keine Agenda gewinnen kann. Jetzt ist die Frage, ist das gut? Also ist der Mann letztlich unschädlich oder ist der Mann in einer bestimmten ideologischen Position, wo es drauf ankäme, mal zu zeigen, was konservative Kulturpolitik vielleicht vermag, überfordert?
Die Frage ist, was könnte er erreichen, beziehungsweise was wäre der Auftrag? Soll er für die CDU immer noch so eine Art Bulldozer spielen, um Kulturkonservative und Rechte eventuell einzusammeln? Denn bei der AfD hat er jetzt nicht viele Fans, ehrlich gesagt.
Nein, da hat er ja vorwiegend Feinde. Also die AfD, das finde ich ja wiederum, spricht ja nahezu für Weimar, dass die AfD in ihm ihren Lieblingsfeind identifiziert hat. Mhm. Also als wenn er doch irgendwie die Klientel der AfD mitbedient und es vielleicht gefährlich sein könnte. Darüber müssen wir vielleicht nochmal ausführlicher sprechen. Wieso hat sich die AfD derart festgeschossen gegen Weimar?
Ich würde da eigentlich vorher ansetzen, weil ich eigentlich auch dieses konservative oder kulturkonservative Programm überhaupt nicht sehe. Also ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben jetzt gerade, dass das jetzige Philosophie-Magazin beschäftigt sich explizit mit dem Konservatismus. Und ne, Simon Strauss hat da so schön ganz kurz gesagt, ne, der Konservatismus ist der Klang eines überzeugten Glaubens an Eingeführtes und Erprobtes. Und da würde ich doch behaupten, ein stabiler Konservativer ficht diesen Artikel 5 unseres Grundgesetzes für die Kunstfreiheit sehr erprobt und sehr eingeführt, mit vollem Herzen durch und versucht das nicht hintenrum zu demontieren. Also ich weiß, da muss man gar nicht zur AfD gehen. Ich würde tatsächlich gern mal wissen und wäre auch tatsächlich sehr neugierig, was denn die kulturkonservative Agenda von Herrn Weimar sein soll.
Herr Kauber, haben Sie eine Antwort?
Im Grunde genommen wäre es ja eine konservative Haltung, wenn mehr als 100 Buchhandlungen 3 sind, die jetzt irgendwie vorzugsweise, ja auch nicht ausschließlich, vorzugsweise aus dem Bereich Patriarchatskritik, Kapitalismuskritik und solche Dinge in ihrer Auslage haben, dann wäre eigentlich eine konservative Haltung die der Gelassenheit. Mhm. Dass man sagt, das gehört irgendwie zum Spektrum, die Verfassung wird dadurch irgendwie nicht gefährdet. Oh. Man kann sich das ohnehin nicht so leicht vorstellen, wie Bücher lesen, die Verfassung gefährden soll. Und es muss ja auch da niemand hingehen. Im Grunde genommen könnte man ja sagen, so eine Art liberal-konservative Haltung wäre, das entscheidet der Markt, wie gut es diesen Buchhandlungen geht. Und im Rahmen eines solchen Preises ist es dann eben die Sache der Jury, zu sagen, wie die das finden. Und auch da gehört eine gewisse Gelassenheit dazu. Also solange es sich nicht um irgendwelche Staatsverbrechen handelt, die da begangen worden sind, worauf wir gar keinen Hinweis haben, würde ich sagen, wäre konservativ, einfach so eine Art Indifferenz zu beweisen und sich zu fragen, wenn er jetzt vorhat, eine bestimmte andere Stimmung zu erzeugen oder andere Programme im Kulturbereich, der ja sehr groß ist, der geht von Buchhandlungen über Ballette und freien Tanz und Popfestivals und was nicht alles, ob er sich damit nicht übernimmt, wenn er vorhätte, dort eine, ja, wie soll man sagen, Richtungsentscheidungen irgendwie vorzuprogrammieren aus seinem Ministerium, das ja ohnehin nur sehr speziell in die Kultur hineinwirkt, die ja normalerweise Ländersache ist. Also das fände ich geradezu präpotent, jetzt zu sagen, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir von Berlin aus nicht die Kultur in der Bundesrepublik Deutschland irgendwie drehen können.
Ja, aber nun hat er aber doch eine herausgehobene Position, an der sich viele abarbeiten und an der sich viele stören im Moment und nicht einfach das abtun können mit dem Verdikt, so konservativ ist er ja gar nicht und jetzt nehmen wir ihn nicht ernst. Zum Beispiel sitzt er ja auch bei Friedrich Merz immer in der Morgenlage dabei, ist quasi auch Berater, die beiden stehen sich nahe, ist er da an einer Stelle, an der ihn Merz unter Umständen ohne Gesichtsverlust auch gar nicht mehr loswerden kann?
Na, Sie hatten vorhin kurz gefragt, warum die AfD sich so auf ihn eingeschossen hat. Meine erste spontane Antwort wäre, dass das die Nähe zu Merz ist und dass sie merken, dass er ein schwacher Minister ist, der Fehler macht und seine eigene Klientel irritiert. Und das ist, glaube ich, ein Grund. Und vielleicht auch, weil die AfD selber dezidiert ein stramm, also ich würde nicht mehr sagen konservativ, sondern reaktionäres Kulturprogramm fährt, nämlich das nationale Identität. Das kann man in jedem Wahlprogramm auf Länderebene nachlesen, dass sie Kultur absolut ernst nehmen. In dem für Sachsen-Anhalt steht, das sei das Wichtigste. Das findet man sonst in keinem politischen Wahlprogramm, dass Kultur der wichtigste Bereich der Politik sei. Aber und warum ist es das Wichtigste? Wegen nationaler Identität.
Genau. Kann man nicht sagen, dass da das Vakuum der CDU so deutlich wird? Also weil wir erleben das sozusagen auch gerade in Berlin, wo wir am 11. Juni, also mit den Kollegen aus den anderen Literaturinstitutionen, eine Podiumsveranstaltung mit den Spitzenkandidaten zur Bedeutung der Kulturpolitik machen wollen. Und wer kommt nicht? Die CDU. Weder Kai Wegner noch seine Vertretung. Und das irritiert mich eigentlich so. Also, dass doch auch Herr Merz die Möglichkeit hätte, Herr Weimar mit viel Geld, mit einer Regierungsverantwortung eine Agenda setzen könnte. Also, warum geschieht das nicht?
Ja, also ich glaube, die CDU hat schon länger ein Problem mit Kulturpolitik. Da muss ich schon ein ganzes Stück zurück entsinnen, um auf Namen zu kommen, die noch für eine überzeugende CDU-Kulturpolitik standen. Zum Beispiel Norbert Lammert war so jemand. Ich glaube, der war
Monika
so von
Grütters.
Herrn Taube. Monika Grütters. Und dann gab es sogar, Stichwort konservative Kulturpolitik, den eigentlich ziemlich unauffälligen Bernd Neumann aus Bremen, der, glaube ich, über Jahre hinweg unter Frau Merkel eine völlig anständige Bundeskulturpolitik betrieben hat, die auch von den Kulturakteuren immer gelobt wurde, weil er es geschafft hat, Jahr für Jahr den Kulturetat des BKM zu erhöhen. Also das ging. Die waren aber nicht rechtskonservativ. Also von Frau Grütters wird man das mit Sicherheit nicht sagen können. Ich glaube auch nicht von Herrn Neumann und von Herrn Lammert sowieso nicht. Diese rechtskonservative Verschärfung, auf die Idee kann man eigentlich nur kommen, wenn man wirklich von Kultur und Kulturbetrieb und Kulturpolitik keine Ahnung hat. Und ich fürchte, das ist der Fall bei Friedrich Merz. Also Frau Merkel hatte, glaube ich, eine starke Intuition. Man ging auch nach Bayreuth und so und hat sich vielleicht jetzt nicht rasend interessiert für Kulturpolitik, aber sie hatte eine Intuition, dass da jemand wirken muss, der dieses Feld für die CDU zu einem vorteilhaften, harmonischen oder angenehmen macht. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, das ist jetzt regelrecht toxisch geworden für die CDU.
Wenn man an die Vorgänger von Herrn Weimar denkt, Herr Kaube, muss man dann sagen, ein Kulturstaatsminister, Staatsministerin ist, je besser, umso weiter man vom Kulturleben entfernt ist, beziehungsweise je mehr man sich heraushält letztendlich und sich aufs Verwalten beschränkt?
Also mir fällt eine weitere Gemeinsamkeit dieser drei genannten Personen, also Grütters, Neumann, Lammert auf. Das waren keine Angeber.
Ja, das stimmt.
Der Bereich der Kultur ist, glaube ich, für Politiker insofern häufig ein schwieriger und deswegen gibt es da auch nicht immer diese riesigen Bewerberzahlen um die Ämter, weil das halt symbolisch empfindliche Bereiche sind. Das geht eigentlich nicht um sehr viel Geld, für die Kultur selber ist das sehr viel Geld, aber verglichen mit dem Verkehrsetat oder dem Sozialetat und solchen Dingen ist es relativ wenig Geld. Aber es ist symbolisch sehr empfindlich. Also man kann da leicht stolpern, was Peinliches sagen, sich als uninformiert oder eben als Angeber bloßstellen. Und das wäre eigentlich, glaube ich, so eine Voraussetzung für eine gute Kulturpolitik, dass jemand das weiß und jetzt nicht mit Manifesten kommt oder mit Sprüchen und falschen Versprechen. Und Sie haben schon recht, Herr Neumann stand ja in dem Ruf, deswegen ein guter Kulturpolitiker zu sein, weil er eigentlich außer, was den Film angeht, gar keine besonderen Interessen oder Eigenabsichten hatte. Der hatte eben ein großes Adressbuch, der war eben jahrzehntelang in Bremen ein mäßig erfolgreicher Oppositionspolitiker und war in der CDU sehr integriert. Das gilt ja alles für Herrn Weimar nicht. Der kennt sich weder eigentlich in den Institutionen aus, noch hat er irgendwie Rückendeckung in der CDU, in der CSU gleich gar nicht. Ich habe den Eindruck, die mögen ihn auch nur sehr begrenzt. Und das ist eigentlich eine schwierige Situation und das müsste er wissen, um dann vernünftig arbeiten zu können. Das ist ja immer so. Auf jeder Position muss man ja wissen, wie sind eigentlich die Stärken und wen habe ich eigentlich hinter mir. Er hat jetzt den Kanzler hinter sich, okay, das ist was. Aber das ist natürlich für die operative Politik, ist das natürlich nichts. Er kann ja nicht zu Friedrich Merz gehen und sagen, was machen wir jetzt mit dem Nürnberger Reichssportfeld oder mit dem Deutschen Museum, Deutschen Historischen Museum und solche Dinge. Die Fragen wird ihm ja Herr Merz nicht beantworten.
Welchen Plan hat Wolfram Weimer? Das ist das Thema bei uns hier in diesem SWR Kulturforum. Und wir sprechen mit dem Autor Christoph Bartmann, mit Jürgen Kaube, Feuilletonchef von der FAZ, und Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Frau Gellinek, eben haben wir Symbolpolitik kurz gestreift. Ist das Problem oder die Besonderheit des Kulturlebens im Moment, dass wir auch bei Kultur sehr viel über Symbole und Symbolpolitik sprechen, dass wir gar nicht unbedingt um Kultur im engeren Sinn, also Theater, Literatur, Ballett und so weiter reden, sondern im Zweifel immer wieder über die Gesellschaft, über Freiheit, das Grundgesetz, über Religion etc. Ist das Problem in dem Fall sozusagen, dass wir das Gefühl haben, die ganze Gesellschaft soll in eine bestimmte Richtung gedreht werden und die Kultur ist im Grunde das Vehikel?
Also ich glaube nicht. Ich denke gerade noch darüber nach, also über die Aufgabe, die eigentlich ein Kulturstaatsminister haben könnte und ob man dafür charismatisch sein muss oder nicht. Ich glaube, er könnte sich ja ungemein profilieren durch dieses Schaffen von Räumen. Und da sehe ich sozusagen meine Aufgabe als Veranstalterin der Seinen verwandt, dass man sagt, wir sind nicht für den Inhalt der Kunst oder Kultur zuständig, sondern dafür, die Räume zu schaffen, dass sie stattfinden kann. Mhm. Und das ist meiner Kollegin Sonja Longolius und mir, also jetzt so in den vergangenen Jahren tatsächlich immer deutlicher geworden, wie wichtig es ist, dass wir im Literaturhaus Berlin diesen Raum halten, sage ich jetzt mal, in dem ganz unterschiedliche Meinungen, Kunstverständnisse, Literaturen aufeinander und auf das Publikum treffen können. Und das kann mal eine Thomas-Mann-Lesung sein und es kann aber auch, daran musste ich gerade denken, als Sie Symbole gesagt haben, eine Veranstaltung zu offenen Briefen sein. Ne? Weil wir dachten, okay, was ist das eigentlich für ein Format, dieser offene Brief? Das könnten wir doch auch mal literaturwissenschaftlich, literarisch betrachten. Und diese Räume, die schaffen wir und in meiner Welt hoffentlich auch der Kulturstaatsminister. Und da könnte er sich ungemein profilieren. Und das hat Monika Grütters in meinen Augen getan, die, glaube ich, gerade vor kurzem noch bei Radio 3 gesagt hat, wir ermutigen zum Experiment und jedes Experiment schließt das Risiko des Scheiterns mit ein. Das ist Kunst und das hoffe ich, dass wir uns das weiterhin leisten.
Spricht man da vielleicht verschiedene Sprachen? Also Sie sprechen von Offenheit. In der Kultur legt man ja immer sehr viel Wert auf Vielfalt, Diversität. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt jemand wie Familienministerin Karin Prien, die sagt, unser Ziel ist die sogenannte stille Mitte. Es geht nicht mehr um die Ränder, es geht nicht um die Vielfalt. Was bedeutet das? Also da geht es dann nicht in erster Linie um Kultur, sondern um Zivilgesellschaft. Aber möglicherweise muss man das ja zusammendenken. Es geht ja um Förderung, Herr Bartmann. Ja. Sie wollen, glaube ich, was sagen dazu.
Ne? Ja,
es geht
gerne,
ja um Förderung, in welche Richtung der Staat die Gesellschaft unter Umständen lenkt. Ne? Also Zivilgesellschaft und Kultur ist ja da in einem zu nennen.
Man könnte ja schon denken, dass in der Regierung Merz, ich weiß nicht, was die SPD davon hält, aber in der CDU die Vorstellung präsent ist, es müsse nun doch endlich mal die lange versprochene und nie eingelöste geistig-moralische Wende geben. Mhm. Und vielleicht ist Frau Prien hinsichtlich dieses Themas einfach die bessere Politikerin oder aussagekräftiger in Interviews. Jedenfalls kann man bei ihr den Eindruck gewinnen, dass sie daran arbeiten will, so etwas herzustellen wie das, was man in den USA Viewpoint Diversity, also die Verschiedenheit der politisch zulässigen und auch förderungswürdigen Standpunkte nennt. Und das würde dann konkret heißen, weniger Geld für Omas gegen Rechts oder andere NGOs, die man dann in dieser Betrachtung gerne so als linksgrüne Vorfeldorganisationen deklariert und mehr Geld eben für die stille Mitte. Ja? Mhm. In der stillen Mitte gibt es natürlich dieselben Organisationen gar nicht. Ne? Also in Österreich gibt es ja die FPÖ, in der Steiermark, die hat deswegen ganz stark auf Folklore entschieden. Also Folklore ist sozusagen, die sichert Viewpoint Diversity gegen angebliche linksgrüne Hegemonie in der Zivilgesellschaft. Und in Deutschland würde das dann auch heißen, mehr Geld für die Feuerwehr, mehr Geld für Landjugend und keine Ahnung für Clubs, die man dann wahrscheinlich nach dieser etwas losen Nomenklatur als stille Mitte bezeichnen müsste. Und da ist, glaube ich, tatsächlich sowas wie eine Tendenzwende am Werk, die man ja mit der Weimarschen irgendwie in Verbindung bringen kann. Nur da die Initiativen von Weimar immer so unglücklich geraten und so inkonsistent sind, ist es schwer, das überhaupt als Politik zu beschreiben.
Man muss, glaube ich, ja doch unterscheiden zwischen der Förderung von diesen berühmten zivilgesellschaftlichen Organisationen, also von der Feuerwehr bis zu irgendwelchen Omas gegen Rechts oder solchen Vereinen, und dem, was ja Weimars Gebiet ist, nämlich irgendwie die Künste im weitesten Sinne. Und ich täte mich schwer und fände es eigentlich auch schon fast ein Einwand gegen existierende Kunst, wenn man sagt, da gibt es grüne Kunst, da gibt es sozialdemokratische Kunst, da gibt es neoliberale Kunst, dann gibt es auch noch konservative Kunst. Das fände ich einen Politisierungsgrad, den ich jedenfalls erstaunlich finde. Das würde dann eigentlich auch schon fast wie Kitsch klingen, ja? Also grüne Kunst oder
so. Und sehr langweilig.
So, und das andere ist, das ist, glaube ich, der Komponist Arnold Schönberg gesagt, diesen Aphorismus: Alle Wege führen nach Rom, nur der Mittelweg nicht. Also eine mittlere Kunst oder eine Kunst der stillen Mitte oder für die stille Mitte, das finde ich jetzt schwierig, wenn man nicht sagt, das ist die Kunst, die sich am Markt ohnehin durchsetzt. Weil die stille Mitte ist ja auch zahlungsfähig und die kann ja dann die Bücher kaufen, die sie gerne liest, und in die Filme gehen, die sie gerne anschaut. Also als Programm für eine Kulturpolitik fände ich das merkwürdig. Die Geschichte der Kunst und der Literatur und der Musik zeigt ja doch, dass das, was bleibt, zu seiner Zeit immer eine gewisse exponierte Stellung hat und nicht ausgeglichen war und auch nicht divers über alle Bereiche hinaus und schön quotiert oder so etwas, sondern das waren ja oft Leute, die unter Einsatz ihrer Existenz, ich sage es jetzt mal sehr salopp, ihr Ding gemacht haben. Und das müsste man ja doch irgendwie respektieren, dass Kunst eine schwierige Sache ist, eine entsagungsvolle, dass sie schief gehen kann, das wurde schon mal gesagt in der Diskussion. Und dass es insofern auch nicht schlimm ist, wenn sie ab und zu mal schief geht, weil halt was riskiert werden muss. Und nicht so eine Kunst, wo man schon so von Weitem sieht, worauf das hinausläuft, und dann mit den eigenen politischen Absichten abklären kann. Also da würde ich die Aufgaben von Frau Prien und die Aufgaben von Herrn Weimar sehr weit auseinander sehen.
Allerdings kann man ja schon auch irgendwo, Herr Weimar hat von Blockbustern gesprochen, in der Filmpolitik, die er gerne fördern will, kann man ja schon überlegen, ob die Unterstützung der Ränder und der Vielfalt, auch von kleineren Projekten zum Beispiel, eher die Sache ist, die gefördert wird, oder ob das, was sozusagen einer vorgestellten Mitte-Gesellschaft vorschwebt. Ne? Ob man sagt, wir geben jetzt kein Geld mehr oder nur noch wenig Geld für Projekte, die so Orchideen sind, die möglicherweise nicht die breitere Mitte ansprechen. Ich weiß nicht, Herr Bartmann, ob Sie in die Richtung antworten wollten.
Ich würde gern den Äußerungen von Herrn Weimar mehr Eindeutigkeit abgewinnen, entdecke die aber nicht. Also Herr Weimar ist für Gerhard Richter, er ist für Blockbuster, er ist für Goethe und Schiller und er ist wahrscheinlich auch für all das, wofür sich gerade Herr Korbe ausgesprochen hat, im Sinne dessen, was die Kunst darf und was sie diesseits, das klingt jetzt fast schon so wie Wim Wenders auf der Berlinale mit dieser skandalträchtigen Äußerung, dass Kunst das Gegenteil von Politik sein solle oder sein dürfe. Also Weimar, will ich nur sagen, würde sich wahrscheinlich auf Nachfrage immer für die Freiheit der Kunst von politischen Richtlinien und Auflagen und Postulaten aussprechen. Gleichzeitig aber, Stichwort Blockbuster, ist manchen seiner Äußerungen doch auch so einen Sinn abzugewinnen, dass er sich vielleicht mehr um Mainstream-Kultur und weniger um so mal eine progressiv gelabelte Kultur oder ein Kulturbetrieb kümmern möchte. Sofern das alles in so einem relativ unbedeutenden Ressort mit so relativ wenig Geld überhaupt möglich ist. Also es, wie schon festgestellt wurde, es grenzt ja ein bisschen an Größenwahn zu glauben, man könnte als BKM so agieren wie Weiland Jacquelin in Frankreich, aber so tritt Weimar gelegentlich auf.
Vielleicht kann man ja auch noch mal als Vertreterin der Literatur, die ja immer so eine von den ganz kleinen Künsten ist, sagen, dass es eher eigentlich ja auch auf die Unterstützung und Förderung der Institutionen ankommt, gerade weil er ja diese Politik nicht selber machen muss. Und das ist ja das Irritierende an seinen intransparenten Verfahren, dass er sich in diese Juryentscheidung, in die Arbeit der Institutionen eingemischt hat. Und da ist vielleicht der Link auch zu Frau Prien oder anderen politischen Feldern, dass er an der Struktur sägt. Wenn er öffentlich sagt, er findet Blockbuster gut und Goethe und Schiller, ja, geschenkt darf er ja, ist ja schön. Das ist, glaube ich, aber nicht das Problem, sondern eher, dass er seine eigenen Institutionen beschädigt. Und das finde ich, glaube ich, auch das so wahnsinnig Gefährliche, dass es geht weit hinaus über ein unterschiedliches Kulturverständnis.
Wenn ich versuchen kann, nochmal von der Person Weimar vielleicht ein Stück wegzukommen, wobei es natürlich irgendwie miteinander zusammenhängt. Sie haben eben die Struktur angesprochen, Frau Gelinek, was die Kulturszene und seine, in Anführungszeichen, Institutionen angeht. Aber wenn man es nochmal zusammendenkt mit diesem gefühlten Backlash, das, was wir mit der stillen Mitte schon mal angesprochen haben, schwächt denn diese ganze Auseinandersetzung die Zivilgesellschaft? Verändert sich die politische Kultur, wenn jemand sagt, wir wollen nicht mehr Vielfalt, wir wollen nicht mehr unbedingt die Ränder, und wenn jemand wie Herr Weimar, wie geschickt oder ungeschickt er das auch macht, aber an Dingen rüttelt, die bisher als gesetzt vorausgesetzt wurden, dass man eben nicht an einer Juryentscheidung zweifelt, dass man nicht unbedingt sich nochmal einmischt und bei Hauptstadtkulturfonds nochmal sagt, diese Entscheidung, die akzeptieren wir so nicht oder die stellen wir mal hinten an. Schwächt es nicht diese ganze ausgehandelten gesellschaftlichen Vereinbarungen, sagen wir mal so, was den Umgang mit Kultur, mit Zivilgesellschaft angeht?
Natürlich. Deswegen reden wir ja hier jetzt auch gerade. Mhm. Ich finde manchmal tatsächlich auch, also mich hat diese ganze Diskussion um diesen Buchhandlungspreis, ne? Kein Mensch wusste, dass es diesen Buchhandlungspreis überhaupt gibt. Und plötzlich diskutiert die ganze Republik darüber. Ich finde ja manchmal solche Polarisierungen oder Stresstests gar nicht so schlecht, dass man eben nochmal sagt, ey, worum geht es eigentlich? Und ich muss dann immer an vielleicht die erfolgreichste Reihe denken, die wir gemacht haben im Literaturhaus zum Grundgesetz. Es ging um Literatur und Grundgesetz. Und ich habe immer auf den Moment gewartet, wo irgendwas Polarisierendes von der Bühne aus geäußert wurde. Und dann fingen die Leute an, im Grundgesetz zu blättern. So. Und dieses Bild vielleicht mal als für die ein bisschen übergeordnet für die Diskussion, finde ich nicht schlecht. Also auch ein schlechter Kulturstaatsminister kann etwas für die Demokratie tun, wenn die Öffentlichkeit entsprechend darauf reagiert. Und das fand ich jetzt auch gerade von Seiten der Medien beruhigend zu sehen, dass von ganz verschiedenen Verbänden, Vereinen, von Buchenwald bis zum Börsenverein des deutschen Buchhandels, sich die Institutionen gewehrt haben gegen diese Form der Eingriffe. Und dann redet man aber auch darüber, was uns das wert ist. Das finde ich nicht so schlecht. Aber dem sollte natürlich trotzdem die Konsequenz folgen, dass wir nicht so einen Kulturstaatsminister brauchen können.
Es wurde ja jetzt in dem Zusammenhang schon von einigen Leuten auch erwünscht bzw. geäußert, dass es eine echte Richtungsdebatte in der Kulturszene, dass man die sich sehr gut vorstellen könnte, aber eben nicht so, wie Herr Weimar sie jetzt absichtlich oder unabsichtlich angezettelt hat. Also um welche Fragen könnte es da gehen, wenn es eben nicht um die Struktur des Förderns geht, wenn man tatsächlich um konservative Kulturpolitik im engeren Sinne streiten würde. Was würden Sie sich da erwünschen?
Na, ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel und ein marginales Beispiel. Ballett. Wir haben eine Neigung in Deutschland, zu den choreografischen Direktoren der Ballettkompanien selber Choreografen zu machen. Also Leute, die eigene Werke produzieren. Das führt dazu, strukturell, und das ist auch erstmal niemandem vorzuwerfen, das ist ein Effekt dieser Entscheidung, dass an sehr vielen Häusern die Tradition dieser Kunst nicht repräsentiert ist. Ja? Man könnte sich kein großes kunsthistorisches Museum vorstellen, das darauf verzichtet, Bilder aus dem 16. Jahrhundert auszustellen oder aus dem 18., sondern nur Gegenwartskunst. Solche Häuser hießen dann Museum für Gegenwartskunst. bei den Bühnen, so es sie überhaupt noch gibt, die Ballettkompanien, gibt es eine Tendenz dazu, die Tradition zurückzustellen oder in drastisch modernisierten Varianten, also postkolonialer Blick auf den Nussknacker oder so etwas zu führen. Wenn ich jetzt konservativ wäre, ja, dann würde ich sagen, das ist eine Strukturentscheidung, die könnte man auch ändern. Da könnte man auch sagen, nein, wir führen etwas ein, was an den Theatern ganz selbstverständlich ist, dass die Intendanten nicht die Stückeschreiber sind. Ja, der Unterschied fällt ja auf. Aber dazu muss man das irgendwie kennen, da muss man die Szene kennen und das wäre die Voraussetzung, um überhaupt darüber nachzudenken. Ich will jetzt gar nicht sagen, man soll das so machen. Mhm. Nur hier gibt es zum Beispiel, wäre so ein Einsatzpunkt, dass man sagt, wenn, Frau Gellinek hatte das schöne Zitat von dem Kollegen Strauß gebracht, also wenn konservativ sein so eine gewisse Pflege des Bewährten ist, dann würde man sagen, wie stelle ich die denn her, die Pflege des Bewährten? Mhm. Und dann, ich glaube, da, wenn man nachdenkt, kommt man da zu Ergebnissen.
Aber unter Umständen führt man dann eine Diskussion, die in erster Linie in der Nische stattfindet, Frau.
Das ist völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Aber ich glaube, die Illusion, dass die Diskussion über koloniale Rückgabefragen, über was soll auf dem Spielplan stehen, wie viel Theater können wir uns leisten, das ist eine Nischenfrage. Das ist keine Breitenfrage. Darunter leidet dann vielleicht jemand, der an Blockbustern interessiert ist.
Ja.
Aber und vielleicht kommt es auch daher, dass dann die Berliner Filmfestspiele der große Auftritt sind, weil man denn, da sind dann Amerikaner da und so, dann hat man den Eindruck, ach, jetzt werde ich fotografiert für die Welt und nicht nur für das Tanztheater Wuppertal. Also das würde ich fast sagen, gehörte mit zu der Einsicht, dass es so richtig große Tanker nur sehr wenige gibt in der Kultur. Und dass das meiste doch interessante Abweichler sind, ja. Und das war immer schon so, ja. Schubert war auch ein interessanter Abweichler und Gustav Mahler und Franz Kafka. Das waren ja alles keine Mainstream-Blockbuster-Leute. Das ist ja, und trotzdem im Blick auf die Vergangenheit sagen wir, es war aber sehr gut.
Frage an die anderen beiden. Hat Herr Weimar und die ganze Diskussion darum letztendlich der Kulturszene irgendwie auch einen Gefallen getan, dass man aus der Nische herausgezogen wird und im Grunde jetzt gesamtgesellschaftlich irgendwo eine Rolle spielt, auch in der Diskussion, die man jetzt möglicherweise erstmal füllen muss mit seinen eigenen Ansprüchen und Ideen?
Nein. Leider nicht. Ich glaube, da, wie Herr Bartmann vorhin auch schon gesagt hat, also wir interpretieren ja gerade alle hinein, was er vielleicht meinen könnte, wenn es nicht einfach nur ungeschickt war. Leider nicht. Ich fände das tatsächlich interessant und produktiv, sich auch an einem Kulturstaatsminister zu reiben und der eine andere Agenda hat. Ganz im Gegenteil, also weil Sie jetzt gerade auch noch mal über die Berlinale gesprochen haben. Ich glaube, Wolfram Weimar richtet auch gerade im Ausland großen Schaden an, was den Kulturstandort Deutschland angeht. Also ich glaube, das ist eine Aufmerksamkeit, die würde ich mir ganz anders wünschen. Das bekommen wir natürlich und auch gerade die Festivals anders mit, natürlich als Herr Weimar. Mit wie viel Skepsis mittlerweile auf diesen Kulturstandort geblickt wird und ob dann die sehr renommierten Autorinnen und Künstler überhaupt noch kommen wollen, weil sie das Gefühl haben, nein, da wird jetzt tatsächlich hineinregiert in Juryentscheidungen, in Festivalprogramme. Das nehme ich eher als einen Schaden wahr. Also das ist keine produktive Debatte.
Nochmal zurück zu Ihrer Frage, echte Richtungsdebatte im Kulturellen, ja oder nein? Also ich glaube, man erkennt echte Richtungsdebatten ganz gut daran, dass sie ganz selten von Kultur handeln, im engeren Sinn. Sie handeln dann von Kultur so wie in Kulturkampf, nämlich von Kultur in einem politisierten oder weltanschaulich verhärteten Sinn. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Debatte um die Berufung von Frau Brosius-Gersdorf im vergangenen Jahr eine echte Richtungsdebatte war. Das war auch von mir, das war ein Kulturkampf, aber es war eben kein Kampf um Kultur. Es ging überhaupt nicht um Kultur. Wenn es heutzutage um Kultur geht, kann man darauf wetten, dass es früher oder später einen Antisemitismus-Skandal geben wird. Oder etwas, was dazu einen mehr oder weniger geeigneten Anstoß gibt. Also ich frage mich gerade, Wie mag denn wohl die Documenta des Jahres 2027 ausgehen? Also werden wir da zum Beispiel eine ästhetische Richtungsdebatte führen über die Qualität der dort gezeigten Kunst? Kann ich mir nicht vorstellen. Werden wir uns über Positionen streiten, in denen mit Symbolen gearbeitet wird, die man als antisemitisch auffassen oder missverstehen kann? Mit Sicherheit. Irgendwas in der Art wird wieder passieren. Das ist die Sorte von Debatte, die heutzutage sich mehr und mehr um die Kultur herum rankt. Und das ist was anderes, glaube ich, als diese echte Richtungsdebatte, die man über alles Mögliche auch in der Kultur, in der Kunst führen könnte. Zum Beispiel über den gegenwärtigen Zustand des Sprechtheaters oder so. Darüber könnte man auch herrlich, über innerästhetische Fragen könnte man herrlich in Kontroversen geraten. Aber das ist nicht das, wovon wir hier sprechen.
Ja, man hat den Eindruck, dass ja schon fast einer Mediation bedarf, um Wolfram Weimer und die Kulturszene wieder zueinander zu bringen. Vielleicht hat auch keiner Lust darauf. Glauben Sie, dass es dazu kommt? Oder werden die substanzielleren Kulturdebatten oder auch die, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Bartmann, in Zukunft eher ohne Wolfram Weimer stattfinden?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, ob er irgendetwas aus diesen Vorgängen zu lernen bereit ist. Also ob er sich jetzt überlegt, mache ich das weiter so? Bin ich sozusagen stur oder lenke ich ein und lenke ich auf so eine Weise ein, dass es jetzt nicht als, wie soll man sagen, so ein Lippenbekenntnis erscheint, dass man ihn dann nicht abnimmt. Also was kann er jetzt machen, um zu signalisieren, dass er die Kulturpolitik nicht ohne die Kultur machen kann? Denn das müsste er signalisieren. Also das, ich kann das nicht einschätzen. Ich kenne ihn halt auch nur als diese öffentliche Person, die er jetzt seit ein paar Monaten ist, bald einem Jahr. Aber davon hängt, glaube ich, sehr viel ab. Und natürlich umgekehrt, das war ganz am Anfang ja interessant, auch in dem Artikel in der Zeit von Frau Gelenek, wie reagieren denn die anderen? Also wird das jetzt wirklich so sein, dass die sagen, na, dann lasse ich bestimmte Worte aus meinen Anträgen heraus oder tue da andere Worte hinein, sage irgendwie was, ich bin jetzt auch für die schweigende Mitte oder sowas. Also das wäre ja eigentlich grauenhaft. Aber davon hängt, glaube ich, der weitere Verlauf der Ereignisse ab, ob auch vom Ministerium substanziell etwas kommt und ob die anderen es dem Ministerium abnehmen, dass es sich erinnerungsfähig erweist.
Also der Lernprozess ist für Herrn Weimer ein langer und schwieriger, glaube ich. Also er hat ja bei dem Vorfall auf der jüngsten Berlinale der Intendantin Tricia Tuttle ein Beratungsgremium verordnet. Also wenn so Fehler im Kulturpolitischen passieren, dann müssen diejenigen, die dafür verantwortlich waren, beraten werden. In dem Sinne würde ich Wolfram Weimer Beratung wünschen. Also ein Gremium von Leuten, das ihn auch vielleicht nochmal besser heranführt an die eigentlichen Aufgaben und Usancen, Arbeitsweisen dieses Amtes.
Betreutes Regieren.
Ja, genau. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, das Vertrauen ist kaputt. Also da wird nichts mehr wachsen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt also auch ein geläuterter Weimer im zweiten Zugriff nochmal den Respekt und das Vertrauen der Kulturszene, was immer das genau ist. Also die Kulturszene ist sehr groß und vieles gehört nicht in die Zuständigkeit von Herrn Weimer. Also das Vertrauen und der kulturellen Öffentlichkeit, einschließlich des Feuilletons, dass er die nochmal gewinnen wird.
Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Da bin ich jetzt mal, naja, ich finde das auch so vielleicht generell so ein Diskursproblem, ne? Dass Leuten ihre Verfehlungen über Jahrzehnte angelastet werden. Wenn Herr Weimer sich hinstellt und sagt, so, das ist jetzt Mist gelaufen, ich habe verstanden, das geht so nicht, ich mache das jetzt anders und es dann anders macht, dann wäre ich die Erste, die sagt, ja, herzlich willkommen, kommen Sie auf die Bühne. Das tut er ja nicht. Er sagt seinen Rundgang auf der Leipziger Buchmesse ab. Ich persönlich weiß von mehreren Veranstaltungen, die er abgesagt hat oder wo er sich gar nicht gemeldet hat. Die Kulturszene, die ja natürlich eine sehr vielfältige und natürlich auch streitbare ist, ich glaube, die hätte großes Interesse daran, sich mit ihm geläutert oder auch nur halb geläutert auseinanderzusetzen. Aber es darf eben nicht dieses wirklich ja schweigende Vakuum dieses Amt bekleiden. Also deswegen fände ich auch ein Beratungsgremium nicht gut, weil das könnte man ja sagen, war der Verfassungsschutz auch. Er muss ja selbst die Stadt Kandidatur mitbringen, dieses Amt zu füllen. Und solange er das nicht tut, frage ich mich halt noch ein bisschen, ne, was macht eigentlich der Regierungspartner? Warum ist doch relativ wenig von der SPD zu hören? Jetzt außer diesem, ne, die Kultusminister, immerhin haben sich ja, glaube ich, 8 zusammengeschlossen, um zu sagen, okay, nein, ne, wir stehen für die Kunstfreiheit. Ich würde jederzeit in eine Diskussion mit Herrn Weimar gehen, wenn da Interesse und Bedarf besteht, sich tatsächlich mit der Kultur auseinanderzusetzen.
Das ist doch eine gute Aufforderung für die Zukunft. Das war das SWR Kulturforum. Der Kulturverkämpfer, welchen Plan hat Wolfram Weimar? Es diskutierten der Germanist Christoph Bartmann vom Literaturhaus Berlin, die Leiterin Janika Gelinek und FAZ-Herausgeber und Feuilletonchef Jürgen Kaube. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.